Auf was kommt es beim Thema Pricing an? Wie strukturiert man überhaupt Pricing? Macht es Sinn, Pricing immer anzugehen? Das sind unterschiedliche Fragen, die ich mit dem lieben Max in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wieder eine Vor-Ort-Folge, also wechselt gerne auf YouTube, wenn ihr sozusagen alles in Farbe sehen wollt. Mir gegenüber sitzt der liebe Max. Du darfst dich gerne selber vorstellen und dann tauchen wir in die Folge ein.
Ja, vielen Dank, Jonas. Erstmal schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
So vor Ort auf der Couch gemeinsam zu sitzen.
Ja, genau, hier in deinem Wohnzimmer sozusagen. wie gesagt, mein Name ist Max Bonn. Ich arbeite für Implement Consulting Group. Wir sind eine globale Transformationsberatung in Dänemark gegründet, da auch sehr bekannt, in Deutschland jetzt noch ein bisschen weniger. Wir sind global so 1700 Leute. Ja. Und dadurch, dass wir in Dänemark gegründet sind, haben wir, glaube ich, sowohl in unserer Kultur als auch im Beratungsansatz so sehr skandinavisch geprägt, ja. Was im Wesentlichen heißt, weniger Hierarchie, ein bisschen mehr Autonomie, ja. Und im Ansatz so ein bisschen, ich würde sagen, pragmatischer, vielleicht ein bisschen menschenorientierter und kollaborativer, als das vielleicht so typisch deutsche oder amerikanische Beratungen sind.
Ja, fairer Punkt. Ich freue mich heute sehr auf die Folge. Warum? Weil wir erstens beide einen Ex-Arbeitgeber haben.
Ja? Das ist richtig, ja.
So entsteht auch das Netzwerk. Und die andere Besonderheit ist, dass ich mich, glaube ich, nicht daran erinnern kann, dass ich schon mal intensiv mit einem Podcast zum Thema Pricing gesprochen habe. Von daher wird es eine Art Premiere, zum Thema Pricing zu sprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich überlege ja gerade immer, wenn ich mit Leuten spreche, ob ein Thema underrated oder overrated ist. Und ich habe mein Gefühl ist beim Thema Pricing, dass viele Unternehmen, vor allem im E-Commerce, das doch gar nicht so wahrnehmen, dass Pricing ein wichtiger Punkt ist.
Ja.
Oder zu spät wahrnehmen.
Ja, ich glaube, wir haben uns ja das letzte Mal auf der Data Unplugged in Münster gesehen. Da habe ich ja auch gesagt, hier sind super viele coole Use Cases, aber den besten und eigentlich den profitabelsten und aus meiner Sicht natürlich den wichtigsten, den vermisse ich irgendwie immer. Ja. Und das ist Pricing. Und es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie dein Business gestrickt ist, was du für eine Marktposition hast, wie wichtig dann der Preis am Ende als Kaufkriterium ist. Aber grundsätzlich ist natürlich Pricing super Hebel. Es gibt irgendwie so eine Studie von McKinsey, die 20 Jahre mittlerweile alt ist, dass so ein Standard S&P 500 Unternehmen, wenn du es schaffst, 1% deinen Preis zu verbessern, ohne deine Menge zu verlieren, dass du irgendwie 8-9% Profit dazu gewinnst. Und das sehen wir halt auch, dass du natürlich super ROIs hast in den Projekten. Da sprechen wir dann von Monaten und nicht von Jahren.
Warum glaubst du, dass viele Unternehmen das Thema noch gar nicht so sehr angehen? Also wir pauschalisieren es jetzt sehr, oder ich pauschalisiere es, aber ich glaube, das ist schon...
Es bedarf zum einen natürlich mal dem Wissen, und es ist grundsätzlich natürlich immer so, jedes Thema hat ja auch so ein bisschen Lobby, ja, und Pricing... gibt es vielleicht zu wenige, die das pushen auch, und gibt immer eine große Konkurrenz an Themen, wo du deine Ressourcen allokieren kannst, und wenn die Leute mal verstanden haben, dass das so ein krasser Hebel ist, dann funktioniert das auch meistens. Es kommt natürlich dazu, es ist nicht das trivialste Thema, da steckt auch eine gewisse Komplexität irgendwo mit drin, ja, wenn du es vernünftig machen willst. Und es hat natürlich auch immer irgendwie so einen Touch, ja. Also ich sag mal, wenn wir Pricing-Projekte irgendwie mit Unternehmen machen, das ist jetzt nichts, was du groß rumposaunst, weil am Ende probierst du als Unternehmen natürlich durch dein Pricing irgendwie deine Position zu optimieren und irgendwie die maximale Zahlungsbereitschaft des Kunden abzuschöpfen.
Und die willst du nicht, das willst du nicht kundtun oder erklären.
Ich glaube, das hat irgendwie so immer so ein Geschmäckle vielleicht dann mit drin und das ist sicher auch einer der Punkte.
Wenn du Pricing angehen würdest, ich wäre CEO von einem E-Commerce-Unternehmen. Lass uns doch mal den Use Case durchspielen, obwohl wir nicht vorher abgesprochen haben. Wir gucken, ob ich dich gechallenged kriege. Verkauf Waren, ist mir theoretisch egal, was für Waren wir verkaufen. Ich glaube aber, dass ich mehr Absatz generieren kann durch besseres Pricing. Also nicht zwangsweise mehr Profit, natürlich Profit hinten mehr raus, aber eher die Menge erhöhen des Abverkaufs. Wie würdest du mich als Kunde nicht angehen im Sinne von was anbieten wollen, sondern wie würdest du das Projekt gestalten?
Ja, ich glaube, den ersten Punkt, über den du dir mal klar werden musst, ist, wie wichtig ist der Preis eigentlich so als Entscheidungskriterium im Kaufprozess des Kunden. Ja? Also kannst jetzt, wenn wir mal zwei Beispiele nehmen, also wo im Funnel im Wesentlichen wird der Kunde oder wird der Preis relevant für den Kunden, Entscheidung zu treffen. Wenn du jetzt mal zwei extreme Beispiele nimmst, ein Beispiel vielleicht ein Parfum, wo der Kunde schon sehr spezifisch nach dem Produkt sucht, also der sucht dann direkt nach Dior Sauvage 100 Milliliter und auf der anderen Seite irgendwie so eine eher generische Suche, wenn du auf der Suche nach Möbeln bist, dann suchst du nicht gezielt nach Produkten, sondern eher nach einer Leder Couch. Ja. Und das sorgt eben dafür, dass wenn du dann gezielt nach diesem Produkt, nach diesem Parfum suchst, du wahrscheinlich auf einer Preissuchmaschine landest oder über Google Shopping dann direkt bei Google Produkte und auch gleich die Preise dazu damit konfrontiert wirst und da natürlich dann der Preis schon für den Traffic entscheidend ist. Versus wenn du also eine generische Suche hast und dann irgendwie die generischen Impressions hast oder halt Ads hast, dann auf der Seite landest vielleicht eher so die Bekanntheit des Retailers oder des E-Commerce-Unternehmens entscheidend ist, so Home24 oder gibt ja auch viele andere, habe ich schon mal gehört. Ja. Da gucke ich mal, ob ich was finde. Und in dem Fall wird dann wahrscheinlich der Preis erst on-site für die Conversion relevant. Also das ist schon mal so ein sehr großes Unterscheidungskriterium, wo im Funnel das dann spezifisch relevant wird.
Weil du sie dann mit in den Case mit einbeziehst. Also bei dem ersten genannten würdest du auch Traffic mit in den Preismodell mit einberechnen und bei der zweiten Variante nicht zwangsweise?
Ich würde vielleicht als groben Richtwert dann sagen, wenn der Preis schon für den Traffic so relevant ist, bin ich am Ende vielleicht gewillter, ein bisschen mehr in den Preis zu investieren im Sinne von Rabatten. Ja. Versus, wenn der Preis weniger relevant ist, dann allokiere ich dieses Budget vielleicht eher jetzt ins Performance-Marketing, um dann irgendwie eine größere Clickrate oder sowas zu bekommen. Und wie du das dann am Ende machst, die Preise zu optimieren. Ich würde sagen, da sind die Ansätze dann gar nicht so unterschiedlich, sondern das, was wir eben besprochen haben, dient eher dem zu entscheiden, wo oder wie stark bin ich bereit, da zu investieren. Und im Wesentlichen geht es im Pricing immer um Differenzierung. Ja. Du verlierst im Wesentlichen immer, wenn du versuchst, alles über einen Kamm zu scheren. Und je granularer du differenzieren kannst, desto besser bist du am Ende da. Und im E-Commerce, egal welche Produkte du da jetzt verkaufst, heißt das meistens einmal eine Differenzierung über dein Sortiment hinweg. Also du hast Produkte im Sortiment, die sind eben sensitiver im Preis oder sensibler im Preis, was dann auch dazu führt, dass sie elastischer sind. Das heißt, wenn du in den Preis investierst, kannst du einen höheren Mengenuplift erwarten. Und dann hast du eben Produkte, bei denen das weniger der Fall ist. Und wenn du eben einfach nur flat investierst, dann tust du denen, die sensibel sind, nicht genug und denen, die sensibel, die nicht sensibel sind, zu viel. Und wenn du es eben verstehst auf SKU-Ebene, also Artikel-Ebene am Ende zu verstehen, wie sensibel oder elastisch die sind und dementsprechend deine Investments zu tätigen in den Preis, das ist eigentlich das, worum es geht. Und wenn du im Optimalfall auch noch die Stärke dieser Elastizität kennst, also wenn du genau weißt, jeder Prozent, den ich jetzt mal vom RRP als, als Rabatt gebe, gibt mir x Prozent mehr Menge, dann hast du eben so eine Preisabsatzfunktion und die kannst du mathematisch einfach nutzen, um dann zu optimieren, ob du jetzt auf Sales oder auf Profit gehen willst. Ja. Und das ist jetzt mal die methodische Seite und die theoretische Seite, aber gerade im E-Commerce gibt es halt auch noch die operative Seite, du musst das halt betreuen und betreiben. Ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen auf dem Reißbrett dargelegt und dann kommt natürlich die spannende Frage, die Daten liegen irgendwie in einem ERP-System, wie kriegst du die jetzt da raus und wie schaffst du ja eigentlich einen, haben wir kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, einen Near- oder Real-Time-Pricing anzupassen, weil in dem Preis, den du jetzt noch nicht erwähnt hat, es wird wahrscheinlich auch Wettbewerber mit einkalkuliert, vielleicht möglicherweise.
Ja, das sind viele Faktoren und die meisten von denen sind eben dann relevant, wenn du den Preis setzen willst. Ja. Also sprichst dann im E-Commerce hat auch immer, also die eine Differenzierung ist über das Sortiment, die andere Differenzierung findet so dynamisch über die Zeit hinweg statt, weil du sagst, du hast an einem Samstagmittag eine andere Marktgegebenheit als an einem Mittwochabend und da spielen dann so Sachen mit rein, wie viele Wettbewerber haben das gerade im Angebot, zu welchem Preislevel haben die es, was ist mein Traffic, der reinkommt, was sind meine Conversion Rates, die ich habe und alle möglichen Input-Faktoren. Und da ist es natürlich so, dass wir im Pricing, also es war zumindest meine Erfahrung, immer wenn ich mit Leuten im BI spreche, die dann meistens meine Daten haben, die ich brauche und da frage, ja, ich bräuchte das aber auf SKU-Ebene, dann werden die Augen schon mal groß, weil es eben einfach mehr Daten sind. Und wenn ich dann noch sage, ja nee, ich würde euch gerne nicht die Zeit geben, das über Nacht zu aggregieren, sondern die Wettbewerbsdaten, die ich heute Morgen um 4 gescraped habe, die hätte ich gerne spätestens um 10 Uhr verfügbar in mein System, um meine Kalkulationen damit zu machen, dann werden die Augen dann manchmal eben noch größer. Ja. Und da muss man auch bereit sein, dann in die Technologie zu investieren, die es braucht, um das zu tun, um diese Data Pipelines zu füllen und auch dauernd zu versorgen. Und ich glaube, was viele auch unterschätzen, ist, was das dann bedeutet, auch an den Menschen, die du brauchst, an die Skills, die du in den Teams brauchst. Ich, Also Pricing-Teams in der Vergangenheit waren eher so Betriebswirtschaftler, und die orientieren oder die entwickeln sich viel stärker hin, dass du da halt Data Scientists sitzen hast und dann auch ganz spezifisch irgendwelche Data Engineering Teams hast, die dafür sorgen, dass dein System mit Daten versorgt wird und deine Modelle.
Ja, spannender Punkt, dass es technischer geworden ist, dass du durch Realtime und Neartime kommen natürlich auch ganz andere Herausforderungen.
Ja.
Was mir so gerade durch den Kopf kommt, ist, so Pricing-Modelle sind wirklich spannende Datenprodukte, weil du damit schon sehr schnell den Mehrwert erkennen kannst. Und also es wird ja sonst immer auch gefragt, wie messe ich von einem Data-Produkt den Mehrwert, den ROI oder was auch immer. Das ist generell ja schon schwerer, vor allem bei Infrastrukturthemen. Aber bei so einem Data-Produkt ist es ja relativ schnell machbar.
Ja.
Im Pricing.
Ja, du hast eigentlich zwei Möglichkeiten oder zwei Fälle, Das eine ist ja dann immer, wie kann ich meine Daten intern nutzen, um zum Beispiel meine Preise besser zu machen oder wie kann ich effizienter werden. Ja. Aber du kannst dir natürlich darüber auch hinausdenken, wie kann ich jetzt diese Daten nutzen, um meinen Kunden, also bestehende Kunden oder ein neues Kundensegment anzugehen und denen irgendwie einen Mehrwert zu bieten und dann mir auch zu überlegen, wie kann ich diese Daten denn extern monetarisieren. Und also einfachstes Beispiel, wenn du jetzt ein Maschinenbauer bist, der dir die Betriebsdaten von all seinen Maschinen im Markt sammelt und daraus eben so ein Predictive Maintenance Modell bauen kann und ich dir damit vorhersagen kann, deine Maschine geht dann und dann wahrscheinlich kaputt oder fällt aus und dem entgegenwirke, irgendwie mit einer Wartung, die wir davor einplanen und kann ich mir überlegen, wie monetarisiere ich das? Also mache ich es jetzt einfach so, dass ich, wenn ich dir die Maschine verkaufe, einfach 10% mehr nehme? Ja. Oder mache ich ein eigenes Produkt draus und mache dann eine Subscription draus oder eine Einmalzahlung? Oder hänge ich dann sogar deine Zahlung, die du mir machst für dieses Produkt, an dein Produktionsvolumen oder an dein Output oder an deine Savings, die du dadurch generierst?
Ja. Ein sehr, sehr spannender Punkt, weil das sind, wenn du dir im Online-Bereich anguckst, Retail-Media-Geschäfte und Co., sind es ja plötzlich ganz neue Erlösströme, die produziert werden. Und ich glaube, in der Industrie einiges damit gemacht, wie du es jetzt gerade erwähnst, aber ich glaube nicht viel oder es wird nicht viel drüber gesprochen.
Ja.
Ist aber ein spannender Punkt, um nochmal Revenue zu generieren.
Ja, und also ich glaube, du brauchst dann auch einen vernünftigen Ansatz, der ein bisschen strukturiert ist, um da hinzukommen, weil die größte Gefahr, die du natürlich hast, du generierst einen Mehrwert für deine Kunden und schaffst es nicht, den zu monetarisieren und gibst ihn dann umsonst raus und hast am Ende noch irgendwie eine Kostenstruktur, die du dir da aufbaust. Und deswegen es ist da, glaube ich, immer wichtig, wenn du sowas dir überlegst, in erster Linie mal zu überlegen, was sind die Kundensegmente, die ich habe, wie kann ich diesen Kundensegmenten Mehrwert bieten, also so eine Art Value Proposition und dann am besten diesen Mehrwert auch noch irgendwie zu quantifizieren, weil wenn ich weiß, dass ich dir durch meine Lösung 100.000 Euro im Jahr spare, habe ich zumindest mal einen Preispunkt, so die Obergrenze, was ich dir dafür chargen kann und wenn ich da noch irgendwie rausfinde, was sind andere, so eine Second Best Alternative im Markt, was würde es dich kosten, das selbst zu tun und so weiter, dann hast du so ein paar Preispunkte, an denen du dich orientieren kannst, die dann natürlich nutzen kannst, um auch zu entscheiden, wie viel du dafür verlangst.
Ja. Wenn wir nochmal ein bisschen vorne an den ersten Punkt gehen, kann man auf Basis einer Entwicklung, einem Reifegrad, einem Erfahrungslevel sagen, dass man unterschiedliche Preismodelle implementiert, also unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Preise macht. Weil du hast vorhin noch einen spannenden Punkt gesagt, da wollte ich nochmal reingehen. Du hast gesagt, man muss ja feststellen, wie preiselastisch ein Produkt ist.
Ja.
Wie stelle ich das fest?
Ja, das ist eine sehr analytische Aufgabe und muss auch sagen, also die meisten würden wahrscheinlich sagen, das ist so der heilige Gral des Pricing, weil wenn du genau diese Elastizität jedes Produktes kennen würdest, dann kannst du das natürlich optimieren.
Ja.
Die genaue Elastizität wirst du nie kennen, die kannst du immer nur schätzen. Ja. Und das sind, also hast du im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust dir deine historischen Transaktionsdaten an, in denen dann eben eine gewisse Varianz brauchst im Thema Preis. Also du musst schon mal den Preis erhöht oder gesenkt haben, um dann zu verstehen, wie sich die Menge entwickelt hat. Das ist natürlich immer die Herausforderung, dass da so viele Effekte mit drinstecken, die Menge treiben lassen. Also Wetter oder andere Dinge, die du gar nicht kennst, die du in den Daten gar nicht sehen kannst. Ja. Du kannst natürlich versuchen...
Oder nicht historisch jedenfalls zur Verfügung steht.
Ja, genau. Ja. Und die zweite Alternative, wie du es rausfinden kannst, ist natürlich, dass du nach vorne gerichtet gezielt AB-Tests aufsetzt und dann sagst, hey, ich habe hier eine Gruppe von Artikeln, von denen ich ausgehe, dass sie eigentlich jetzt in der Entwicklung, in der Sales-Entwicklung sich gleich verhalten sollten. Und dann splitte ich die in eine Pilot- und eine Kontrollgruppe und dann reduziere ich oder erhöhe mal den Preis in der einen Gruppe und schaue, wie die sich im Vergleich zur anderen entwickelt. Ja. Den Vorteil, den du dann hast, ist, dass du nicht diese ganzen Externalitäten nachhinein rausfiltern musst, weil du eigentlich schon die Prämisse hast, dass die sich gleich verhalten sollten und du sagen kannst, die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, war der Preis. Und dann die Änderung auch darauf zurückzuführen ist. Aber das ist wirklich schon sehr, sehr weit im Reifegrad oben, wenn du über Elastizitäten sprichst. Und wie gesagt, um da mal hinzukommen, solltest du erstmal irgendwie vernünftige Preisänderungen auf eine andere Art und Weise vielleicht generiert haben. Ja. Und das ist auch nicht für jedes Geschäftsmodell oder für jede Industrie. Du bist natürlich im E-Commerce da relativ schnell, weil du einfach viele und in der Tendenz auch qualitativ hochwertige Daten hast, die du brauchst, um dann auch statistisch belastbare Modelle zu schmieden oder auch zu nutzen. Wenn du jetzt in so ein B2B Industrial Manufacturing Umfeld gehst, da hast du halt nicht mehr zehntausende Transaktionen am Tag, sondern vielleicht mal 500 im Jahr. Und dann sind diese qualitativen Analysen verlieren dann ein bisschen an Wert. Und außerdem kommt in dem Fall dann noch dazu, dass du nicht wie im E-Commerce einen Kunden hast, der dann mehr oder weniger anonym und transaktional auf eine Seite geht und eine Entscheidung triffst, kaufe ich oder kaufe ich nicht, sondern du hast so einen relationalen Aspekt mit drin. Du hast irgendwie eine Salesforce, du hast einen Vertriebsmitarbeiter, der eine Beziehung aufgebaut hat und der am Ende auch den letzten Preis vielleicht verhandelt.
Ja.
Und in dem Fall macht es dann weniger Sinn.
Nachdem er gut kann.
Aber in dem Fall macht es dann wenig Sinn, all meine Ressourcen und alles zu investieren, dass ich den perfekten Preispunkt errechne, wenn der eh diluted wird da hinten durch eine Verhandlung, dann macht es vielleicht eher Sinn, dann ein bisschen mehr Kapazität und Ressourcen zu investieren in die Befähigung und die Motivation der Vertriebsmitarbeiter. Das sind so ein bisschen unterschiedliche
Herangehensweisen. Das heißt, eigentlich müsste man sich auch die Wertschöpfungskette des Verkaufs anschauen, des Vertriebs anschauen und dann zu entscheiden, wie du es ja am Eingangs gesagt hast, wie sehr spielt der Preis eine Rolle und auf was muss ich eigentlich achten? Macht es überhaupt Sinn, Pricing zu implementieren? Ne?
Ja, ich glaube, Pricing oder zu implementieren, tief, genau, tief, macht immer Sinn, aber auf welche Art und Weise. Ja. Und in dem Beispiel, das ich jetzt gerade gemacht habe, wenn du eben deine Vertriebsmannschaft hast, kannst du denen ja immer noch Insights generieren und sagen, hey, zu dem Preis haben wir in der Vergangenheit eher verloren, zu dem Preis haben wir in der Vergangenheit eher gewonnen für dieses Produkt und dieses Kundensegment und kannst denen so eine Deal-Guidance mit an die Hand geben, so das ist eher der kritische Bereich und hier bist du auf der sicheren Seite, dass du gewinnst und wenn es jetzt eher darum geht, deine Menge zu erhöhen, dann verkauf lieber in dem Bereich, aber wenn du wirklich Marge machen willst, dann versuch's lieber mal in dem Bereich, aber das ist halt ein viel weniger deterministischer Ansatz, sondern viel mehr so ein bisschen eine Steuerung, wo dann am Ende noch ein Mensch sitzt, eine Entscheidung trifft.
Hm. Das hört sich ja jetzt schon relativ komplex an, wenn man Pricing, denkt man jetzt wieder an den CEO eines E-Commercelers oder vielleicht auch eines Industrieunternehmens, der vielleicht ja nicht zwangsläufig, muss ja nicht online verkaufen, kann ja auch im stationären Geschäft verkaufen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne Pricing implementieren, was glaubst du ist Time to Value? Wie lange dauert es, um einen ersten Mehrwert zu generieren?
Ich glaube, du kannst mit Pricing relativ schnell, also dadurch, dass der Reifegrad wahrscheinlich im Durchschnitt relativ gering ist, kannst du mit jetzt so einem Sprung auf, ich habe einfach meine Kosten und hau da eine Marge drauf von 30% Marge auf alles und das ist mein Preis. Ja. Wenn du schon allein dahin gehst und dann sagst, so, ich hole mir jetzt mal ein paar Wettbewerbsdaten und schau mal, wo der Wettbewerb ist und positioniere mich mal so ein bisschen, dann hast du schon extrem viel gewonnen. Fair. Und das kriegst du auch operativ.
Guest-Pricing mal wirklich sozusagen auch einmal gegen Wettbewerb, was ja eigentlich simpel ist.
Ja, und das kannst du ich würde schon fast sagen, in wenigen Wochen irgendwie implementieren. Ja. Was ich da nur immer mit auf den Weg geben möchte, ist, die Ressourcen für so ein MVP oder so einen Piloten oder Proof of Concept kriegst du relativ schnell und kannst dann super schnell Wert generieren. Also wie gesagt, du sprichst so von Wochen. Ich bin immer ein Fan davon und möchte es auch jedem mit auf den Weg geben, schon zu dem Zeitpunkt zu sagen, hey, wir machen das jetzt und es wird ein super ROI sein, aber wir müssen das Geld reinvestieren, um dann das operative Betreiben dieses Pricing-Modells sicherzustellen und dann in die Technologie wieder zu investieren. Ja, weil,
wird unterschätzt.
Genau, wenn das mal da ist, dann die Kohle, dann ist das oft vergessen und dann musst du eine andere Geschichte erzählen, die ist dann eher, wir brauchen jetzt Investments, um eine alte Situation zu verhindern. Und das ist eine andere Diskussion. Ja.
Ich sehe das auch immer wieder bei Data. Wenn du implementierst ja bis zum gewissen Reifegrad spannende, größere Projekte.
Ja.
Da hast du Infrastrukturkosten. Und den Mehrwert, den du generierst, ist nicht zwangsweise so sichtbar wie analog Pricing. Läuft ja dann Pricing irgendwann. Und wenn man dann wieder in die Kostenseite guckt, sieht man nur diesen Riesenberg an Betriebskosten, sieht aber nicht mehr den Mehrwert, weil der Mehrwert ja automatisch im Vertrieb untergeht, im Sales untergeht, jetzt nicht negativ gesprochen, aber nicht mehr jetzt 10% des Umsatzes, weil wir gute Pricing machen können oder weil wir eine gute Data-Infrastruktur haben. Und das ist, glaube ich, immer wieder wichtig, das hervorzuheben und klar zu signalisieren, dass eben da auch der Mehrwert ist. Ja. Und wie du sagst, zu sagen, hey, pass auf, wir machen jetzt den Pork, wir implementieren jetzt das Thema, aber denk dran, da entsteht der Mehrwert, aber auch diese Betriebskosten und vielleicht auch eine Weiterentwicklung, weil sich Wettbewerb verändert, Markt sich verändert, müssen wir drauf gespannt sein.
Ja, und ich glaube, ein sehr springender Punkt ist da auch echt, dein Impact-Tracking-Game zu beherrschen.
Ja.
Dass du immer sagst, egal was ich jetzt tue, ich lasse mal so eine Kontrollgruppe mitlaufen, bei der ich nichts tue, weil dann sehe ich nämlich immer den Effekt, kann den messen, kann den oder quantifizieren und habe damit dann auch was, wenn es jetzt um Change geht, also irgendwie Leute zu überzeugen, aber auch Investments zu generieren oder das auf C-Level-Ebene zu verkaufen, immer die Argumente, dass du mit Zahlen punkten kannst. Und das ist, glaube ich, auf der Ebene das Wichtigste.
Ja. Beim zweiten Punkt nochmal angesprochen, habt ihr euch schon mal mit dem Pricing von Insights beschäftigt? Also ein Beispiel, ganz oft sehe ich gerade, dass viele Produktionsunternehmen B2B nur noch machen und nicht B2C oder D2C, somit eher an Distributoren verkaufen. Und dann drehen sich meistens ja die D2C-Unternehmen um und sagen, herzlichen Glückwunsch, ich habe Zugriff zum Endkunden, du willst die Insights, ich verkaufe sie dir. Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Hast du dich damit schon mal beschäftigt, zu sagen, okay, wie kann ich überhaupt so Insights bepreisen? Weil das ist natürlich schwerer, wie du das, was du jetzt gerade gesagt hast, bei was anderem kannst du den Ausfall der Maschine bepreisen, aber dieser Insights und dann den fairen, unfairen Wettbewerbsvorteil, wie willst du den bepreisen?
Ja, also ich habe irgendwann vor Ewigkeit mal ein MBA gemacht und da haben wir als Abschlussarbeit so eine Art Beratungsprojekt für einen Service gemacht, eine App, das war so eine Augmented Hearing App. Ja. Im Wesentlichen, wenn du Hörschaden hast, das ist nichts, was auf einmal kommt, sondern es baut sich über Zeit auf. Es ist aber ein hohes Stigma, bis du mal zu so einem Hörakustiker gehst und dir ein Hörgerät holst, dauert ewig so. Ja. Jetzt nutzen die Leute in der Zwischenzeit oder haben die Möglichkeit, ihre AirPods zusammen mit dem iPhone als Hörgerät zu nutzen, wenn sie in der Bar sitzen oder im Restaurant und irgendwie das dem Gespräch nicht mehr folgen können. Ja, so. Und diese App, gibt es auch mittlerweile nicht mehr, weil dann leider irgendwie zwei Releases später iOS das im Standard mit drin hatte, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Auf jeden Fall haben die sich natürlich auch Gedanken gemacht, also wie können wir das monetarisieren? Eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich dir als Anwender dann sage, entweder du hast ein Freemium und du kriegst Werbung oder du zahlst mir 5,99 im Monat oder du machst das Ganze eben frei, aber du gibst mir dafür dein Einverständnis, dass ich die Daten nutzen kann. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel zwei interessante Zielsegmente. Einmal die Hersteller von Hörgeräten, die natürlich interessiert sind, was ist denn da ein Markt draußen, was sind die Challenges, bei welchen Frequenzen, in welchen Demografien, in welchen Situationen muss da unterstützt werden, um dann die Produktentwicklung zum Beispiel nach vorne zu treiben. Ja. Oder zum Beispiel diese Hörakustiker, die dann im Wesentlichen die Vertriebskanäle dieser Hörgerätehersteller sind. Und denen kannst du qualifizierte Leads liefern. Kannst du sagen, hier sind Leute, die haben schon Probleme, die sind so weit fortgeschritten etc. Das dann am Ende zu quantifizieren, ist natürlich ein interessantes Ding und da spielen dann auch irgendwie ethische Sachen natürlich mal mit rein. Ich glaube, solange das anonymisiert ist und du an die Hersteller gehst und denen dann sagst, komm, ihr kriegt auf diesen Datensatz Zugriff und zahlt uns dafür im Jahr eine Million und ihr könnt da analysieren, was ihr wollt, das ist eine Sache, aber das wirklich dann konkret in Leads zu verwandeln und da zu rechnen, hey, dieser Distributor, was bekommt der am Ende für jedes Hörgerät, das er verkauft und wie groß ist der Anteil daran, wie viel mehr erfolgreich kann der sein, wenn die Leads vorqualifiziert sind etc. Das wird dann schon sehr klein und ich glaube, da muss man irgendwann aufpassen, dass man sozusagen die Menschenwürde dann auch mit einbezieht in diese Gedanken.
Ja. Genau, also da bist du jetzt ja schon sehr tief gegangen und natürlich ist ethisch auch ein wichtiger Punkt, aber wenn wir es davon mal ausklammern und eher nochmal in diesen allgemeinen reinkommen, ist, wir tun es uns immer schwer, Data, Insights, Analytics intern zu verkaufen, ist das falsche Wort, aber diesen Impact-Tracking, hast du gesagt, darzustellen. Bei dem Punkt wird ganz klar, was es eigentlich bedeutet, wenn du im Blindflug unterwegs bist. Also wenn du eben nicht weißt, wie deine Zielgruppe aussieht, wenn du eben nur an B2B-Kunden weiterverkaufst und nicht den Endkundenpunkt hast, dann fehlt dir echt die Insights, die du dann vermutlich wieder teuer einkaufen musst.
Ja, absolut.
Und so viele Unternehmen sind mit Direktvertrieb, haben es wieder zurückgefahren und haben sich als Distributor oder eben als B2B-Unternehmen platziert, wo du nochmal ganz andere Herausforderungen hast, wie du gerade beschrieben hast, auch vor allem beim Thema Price.
Auf der anderen Seite hast du auch einen Trend, den ich sehe. Also ich meine, das ist jetzt im Handel, dass die Marken anfangen, Direktkanäle aufzubauen, ist eine Sache. Aber auch so herkömmliche Industrien wie jetzt Maschinen- und Anlagenbau, die sich überlegen, hey, eigentlich könnten wir doch unsere Ersatzteile mal zumindest über einen E-Commerce-Shop verkaufen, dass wir da nicht mehr unsere Vertriebler rausschicken müssen oder das über Großhandel vertreiben müssen oder wie auch immer. Da bleibt ein bisschen Marge mehr hängen, wir sind effizienter etc. Aber da ist dann oft auch gar nicht das komplette Verständnis da, was bedeutet das denn, so ein Vertriebskanal aufzubauen. Da sind Leute, die haben sich über Jahrzehnte beschäftigt mit Hardcore-Engineering und dann musst du da Dinge aufbauen wie Performance-Marketing. Du musst verstehen, wie kriege ich denn eigentlich Traffic und Klicks und Hits etc. bei Google,
was ein ganz anderes Game ist, ja. Wenn du so ein bisschen die letzten 3 oder 5 Jahre beleuchtest, was würdest du sagen, war der größte Change im Thema Pricing?
Also eine Sache, die natürlich mit zunehmender Technologie und Datenverfügbarkeit ist, dass ich schon sehe, dass dass weniger Bauchgefühl und auch weniger die Konzepte im Vordergrund stehen, sondern wirklich konkrete Methoden und, und mathematische irgendwelche Predictive-Modelle. Dann kommt natürlich der große Hype dazu, jetzt, dass jeder über AI spricht. Ja. Und da irgendwie, ich mir immer denke, also im Pricing-Bereich wird seit Jahren schon mit Predictive-Modellen, das ist dann halt kein Gen-AI, aber ja. die Modelle und das Machine Learning dahinter ist da schon lang gang und gäbe. Aber die Professionalisierung, auch im Hinblick auf Softwareanbieter, die sich darauf spezialisieren, dann Lösungen dafür anzubieten. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Change. Also der Markt ist da sehr überschwemmt worden ist sehr groß. Also habe für unseren altgemeinsamen Arbeitgeber ja unter anderem auch eine Pricing-Software ausgewählt und implementiert. Und ich glaube, da haben wir in der ersten Runde auf über 50 Anbieter im Markt geschaut, die eben damit werben, dass sie all diese Data Insights in eine Preisoptimierung verwandeln können. Und in der Vergangenheit haben das natürlich viele selbst gebaut. Die haben sich dann irgendwie Data Science Team aufgebaut. Und da gibt es jetzt schon sehr viele Anbieter, die da komplette Lösungen anbieten und die teilweise auch sehr gut sind. Ja.
Die eben nicht keinen Betrieb haben, nicht zwangsweise eine Weiterentwicklung haben, sondern die auf die bestehenden Sets haben.
Ja, ich glaube, da ist es dann einfach wichtig für dich zu entscheiden, also wie viel dieser Kompetenz möchtest du bei dir aufbauen, wie viel bist du bereit zu investieren in ein Team und in Headcount etc. und wie viel möchtest du auslagern und was sind dann gezielt die Komponenten von deinem Pricing, wo du bereit bist, dir von extern Hilfe reinzuholen. Ja.
Wenn du so ein bisschen zurückschaust, und ich dich jetzt fragen würde und auch frage, was war das Ungewöhnlichste, was du bis jetzt im Pricing gesehen hast, wo du gedacht hast, war jetzt nicht der Punkt, den du erwartet hast das hat mir zum Erfolg beigebracht. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
Ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass der Mensch ein Homo economicus ist, ist Pricing, wo man aus meiner Sicht relativ wenige Überraschungen erlebt und das schon recht vorhersehbar ist. Du hast jetzt außer irgendwie in so ganz speziellen Fällen halt immer die Relation, wenn dein Preis erhöhst, geht irgendwie deine Menge runter. Ja. Außer du machst das irgendwie, dass du vorstößt in ein anderes Segment. Also das habe nicht ich gemacht, dieses Projekt oder diesen Case. Aber da gibt es den Case von Omega, die ihre Uhrenpreise erhöht haben, sind damit irgendwie ins Luxussegment vorgestoßen und haben damit gleichzeitig die Menge erhöht, weil sie irgendwie eine andere Kundengruppe angepasst haben. Ja, fair. Und das sind dann immer so Punkte, wo du so denkst, ja okay, sowas gibt's auch. Das ist schon sehr besonders. Das ist mir persönlich jetzt noch nicht vorgekommen.
Ja, sonst geht es immer sozusagen, bestehenden Markt zu optimieren, bestehende Zielgruppe zu optimieren. Ja. Und das hast du ja auch gleich am Anfang nochmal gesagt. Natürlich muss man nochmal die Wertschöpfungskette abgrasen, die Zielgruppen abgrasen und dann geht man in die Richtung.
Wo sich das Game so ein bisschen dreht auch aus meiner Sicht, ist jetzt das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wir beschäftigen uns natürlich auch damit, ist dieser Sustainability-Effekt etwas, was man monetarisieren kann, soll, will? Ist das was jetzt rein auf deine Brand einzahlt und du sagst, hey, die Leute finden mich jetzt cooler, weil ich grün bin? Oder kann ich vielleicht deswegen auch für ein nachhaltiges Produkt vielleicht ein bisschen mehr verlangen? Und da ist halt immer die Herausforderung, dass das meistens sehr weit vorne in der Wertschöpfungskette anfängt. Also du hast zum Beispiel einen Granulathersteller, der jetzt statt Plastik irgendwie Papier verwenden kann, daraus eine Flasche bauen kann, die dann trotzdem dicht ist. Aber am Ende muss der Konsument, der das Getränk kauft, in dem diese Flasche das in dieser Flasche enthalten ist, der muss halt bereit sein, dann seine 5 Cent mehr pro Flasche zu zahlen. Ja. Und dann hast du so viele Stufen in der Wertschöpfungskette dazwischen, die sich da erstmal durcharbeiten und durchbeißen müssen. Und das ist eine große Herausforderung, glaube ich, für uns auch als Gesellschaft und als Menschheit, weil am Ende, glaube ich, wollen wir eigentlich alle dahin, in diese nachhaltigere Welt, aber es sind noch nicht alle bereit, so als Konsument dafür zu bezahlen.
Ja, weil glaube ich nicht, weil natürlich, wenn du das Getränk kaufst, nicht kommuniziert wird, wie diese Wertschöpfung, diese Nachhaltigkeit entsteht, sondern du natürlich eher das Getränk vermarktest.
Ja. Ja. Oder du musst eben wieder Investments tätigen, dass du genau diese Message rüberbringst. Aber dann hast du eben nochmal einen zusätzlichen Kostenfaktor, den du den dann wieder mit reinholen musst. Das heißt, ich glaube, da müssen einfach die Teilnehmer der Wertschöpfungskette enger zusammenarbeiten und ein bisschen eher enger aneinander rutschen, um da einen gemeinsamen Case draus zu machen. Und dann teilweise die Kosten, die das in erster Linie mal sind, irgendwie sich aufteilen und dann auch fair darüber verhandeln, wie viel des Mehrwertes, dass der da monetarisiert wird, wie wir den dann wieder rückwirkend auf die Wertschöpfungskette verteilen. Aber das ist schon sehr komplex und da machen sich, glaube ich, viele gerade Gedanken, wie das in Zukunft aussehen kann. Ja, ein Punkt, den ich auf jeden Fall immer noch sehr relevant sehe und der auch echt unterschätzt wird, ist das Thema Change. Mhm. Also wir jetzt als Implement, als Unternehmen wurden mal so ein bisschen nach der Idee gegründet. Es ist ja eigentlich Schwachsinn, sehr viel intellektuelle Energie in tolle Konzepte zu investieren, die dann in der Schublade verschimmeln. Also es ist schon sinnvoll, intellektuelle Energie in Konzepte zu investieren, aber nur dann, wenn ich auch dafür die Verantwortung übernehme, die am Ende zu implementieren. Und sowas wie eine Veränderung im Pricing zu implementieren, bedarf eben einiges an Veränderung im Unternehmen. Und das heißt eben auch, dass du in so eine Organisation, und das ist dann nicht nur die Pricing-Organisation, sondern da ist Finance, da ist Category Management und viele andere Funktionen involviert, dass du da wirklich die Energie aktivieren musst in so einer Organisation und bei jedem einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeitenden das mitzugehen. Und das ist so ein bisschen wie in so einem, von der Physik, wenn du ein System verändern willst, musst du Energie zuführen, und so sehe ich auch Organisationen. Und ich glaube, das ist beim Pricing dann nochmal sehr viel delikater, weil es dann natürlich sehr schnell um Zahlen geht, um Margen geht, um Profits geht. Und da musst du es am Ende schaffen, dass wirklich jeder, der in diesem ganzen Veränderungsprozess beteiligt ist, versteht, was wird besser für mich dadurch, wie werde ich und mein Unternehmen dadurch besser vorbereitet auf die Zukunft und wie kann ich auch in diesem Prozess wachsen, weil das ist am Ende das, was Leute motiviert und du dann die Leute auch dazu bringst, diese Veränderung mitzutragen.
Ja. Sage ich ja viel in meinen Podcast-Folgen, das Thema Kultur, Organisation ist der wichtigste Punkt. Wir haben, glaube ich, genug methodisches Wissen, wir haben genug technisches Wissen, wir haben genug technische Möglichkeiten, aber wenn es nicht sauber implementiert ist, hast du ein Problem.
Ja.
Oder
ja,
gelebt wird.
Ja, ich glaube, ein großer Fehler, der da oft gemacht ist, ist, dass das nur top-down ausgerollt wird oder nur bottom-up versucht wird. Und ich glaube, es braucht einfach beides.
Ein Kompromiss, ja.
Also richtiger Change ist rolled up, not rolled out, weil du die einzelnen Leute brauchst, die es am Ende umsetzen. Mhm. Aber du brauchst natürlich das Top-Management-Commitment, dass du Sponsor, die Investments und die Kapazitäten dafür bekommst. Ne?
Ein guter Punkt und rundet, glaube ich, die Folge nochmal gut ab, dass das nicht zu unterschätzen ist. Also man kann jetzt nicht anfangen, irgendwie ein Pricing-Tool einzuführen, wenn man die Organisation nicht mitnimmt.
Ja, also ich würde immer sagen, Pricing ist ein Data-Game, aber es ist genauso ein People-Game, weil ohne Data hast du Bauchentscheidungen und das ist nicht das Richtige.
Ja.
Aber ohne die Leute, die diese Entscheidungen mittragen, kriegst du nicht implementiert.
Ja, guter Punkt. Meine zwei Fragen, die ich immer stelle. Was machst du denn noch privat? Beschäftigst du dich auch mit Pricing zu Hause, mit Daten? Oder welchen Filmtitel würdest du dir deinem Data-Game geben?
Ja, es ist ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich mich privat mit Daten beschäftige, dann ist es wirklich so aus Pricing-Gründen, allerdings natürlich aus der anderen Seite.
Yeah.
Also immer, wenn irgendwie eine größere Anschaffung ansteht, insbesondere von Produkten, von denen ich keine Ahnung habe.
Yeah.
Wir brauchen jetzt gerade einen neuen Fernseher.
Yeah.
Den letzten habe ich vor 10 Jahren gekauft. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist.
Yeah.
Und dann fange ich eben an, vielleicht auch mal einen Scraper zu bauen und irgendwie Produktmerkmale und Preispunkte so von unterschiedlichen Produkten, Herstellern, Webseiten und so zusammenzuziehen, um dann zu verstehen, was treibt denn eigentlich so ein Preis? Also ist das jetzt, ob das Ultra-HD oder keine Ahnung, wie die alle heißen sind, dass da den Preis treibt und wie viel Preispremium ist da realistisch oder auch zu rechtfertigen und wie viel ist dann nur die Marke.
Ja.
Und das macht mir Spaß und da kann ich mich dann irgendwie auch mal privat reinfuchsen. Geschäftlich darf ich das nicht mehr selbst machen, weil ich einfach zu langsam und zu schlecht bin, was Programmierung angeht. Das können ganz andere, aber privat mache ich das dann schon mal echt ganz gerne.
Ja. Sehr cooler Punkt, ja. Hatten wir bis jetzt noch nicht als Antwort.
Okay. Als Filmtitel Es geht so ein bisschen in die Richtung, worüber wir vorhin auch schon mal kurz gesprochen haben. Ich würde als Filmtitel Lost in Translation nehmen. Mhm. Mit Bill Murray und Scarlett Johansson. Also ja. Einmal, weil ich den Film sehr cool finde, aber das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich manchmal das Gefühl habe oder hatte in der Vergangenheit, eine andere Sprache zu sprechen. Gerade wenn du sehr sehr scientific dann rüberkommst und versuchst dann mit Modellen zu argumentieren. Und ich habe das Gefühl, seit Gen AI jetzt so ein großes Thema ist, dann sprechen jetzt alle über AI und dann kommst du in diese Konversationen rein, auch wenn es am Ende um was anderes geht, ja. Wenn du dann so Predictive Modelle hast.
Der Door-Opener.
Ja, aber ich hab das Gefühl, ich war über Jahre so ein bisschen lost in translation und dieser ganze GPT-Hype hat jetzt ein bisschen geholfen, dass die anderen Leute auch meine Sprache sprechen und das vereinfacht es mir ein bisschen. Deswegen, also ich war lost in translation, jetzt wird's besser, aber das wäre mein Filmtitel.
Cool, ja. Vielen Dank, war auf jeden Fall eine spannende Folge und nochmal so ein bisschen erleuchtend, so ein bisschen das Pricing-Thema beleuchtet.
Ja. Vielen Dank für die Einladung, hat super Spaß gemacht.
Gerne.